It's time for health. Für alle mit Sinn für gesunde Ernährung. Mit mir, Stefan Männlein.
Ein herzliches Hallo an dich da draußen und schön, dass du eingeschaltet hast. Und erstmal möchte ich dir ein gesundes, neues Jahrzehnt wünschen. Und vielleicht hast du dich ja jetzt auch neu entschieden, vegan zu werden oder interessierst dich zumindest dafür. Dann wäre natürlich diese Podcast-Episode perfekt für dich, weil ich kläre hier mit ein paar Mythen auf. Und zwar hat mich eine besorgte Mutter angeschrieben. Das Thema ist, die geben ihrem Kind das Essen mit. Die möchten ihr Kind vegan ernähren. Und die Direktorin des Kindergartens hat jetzt entschieden, dass die Eltern das Essen nicht mehr mitbringen dürfen, sondern das Kind muss das essen, was die Kita zur Verfügung stellt, und sie hält halt eben auch nichts von der veganen Ernährung, beziehungsweise sieht die vegane Ernährung als sehr, sehr gefährlich an für kleine heranwachsende Kinder. Erstmal habe ich gesagt, ob es da irgendwelche Beweise gibt, woher sie das hat, woher sie das weiß, und tatsächlich hat sie den Eltern Links gegeben zu zwei Artikeln, wo ein bisschen was geschrieben steht. Ich habe mir die Artikel schicken lassen und habe mir das mal alles durchgeguckt und dann habe ich mal angefangen zu argumentieren, und diese Argumente möchte ich natürlich auch hier mit dir teilen, weil ich finde, das sollte jeder wissen, und ich denke, das ist auch enorm wichtig. Und hier geht es tatsächlich um jedes Lebensalter, beziehungsweise um jeden Lebenszyklus, wie auch in einem Absatz steht, und zwar wirklich von Schwangerschaft, Säugling, Kleinkind, Kind, Jugendlicher, Erwachsener, Rentner, also alle Altersgruppen betrifft es. Von daher dürfte es für jeden interessant sein, ob er jetzt schwanger ist, ob er sich jetzt selber als Erwachsener vegan ernähren möchte, ob er auch seine Kinder vegan ernähren möchte. Ist das auf jeden Fall ein ganz, ganz interessantes und auch sehr wichtiges Thema. Ich finde auch ein sehr wichtiges Thema, um auch gegen argumentieren zu können, wenn irgendwelche Leute mit irgendwelchen komischen Artikeln da ankommen und behaupten, ja, vegan ist ungesund, weil das steht doch da. Weil tatsächlich ist es so, die zwei Artikel, die ich da geschickt bekommen habe, die sind gar nicht mal so schlecht. Die kritisieren auch gar nicht mal so sehr die vegane Ernährung, sondern die warnen eher vor den Fehlern, die man bei einer veganen Ernährung machen könnte, eben aufgrund von mangelndem Wissen. Und das sieht man dann auch schon ganz deutlich, dass das mangelnde Wissen nicht nur bei denen, die sich vegan ernähren wollen, vorhanden sein könnte und Gefahren birgt, sondern dass auch andere Leute eben der Meinung sind, naja, das steht ja da so, vegan ist ungesund, wobei das da definitiv nicht mal steht. Und das möchte ich jetzt ein bisschen aufklären und ein bisschen argumentieren. Was steht in diesen Artikeln? Was ist ein bisschen kritisch in diesen Artikeln? Und was ist einfach gegen zu argumentieren, was in diesen Artikeln steht? Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich, wenn ich die Artikel jetzt nicht explizit nenne. Ich mache sowas immer ungern, wenn ich irgendwelche Sachen anfange zu kritisieren. Ich werde immer wieder zitieren, aber im Endeffekt ist es auch so, es ist eigentlich nur eine Zusammenfassung, und solche Argumente findest du vor allem im Internet zuhaufe. Also ich habe das schon öfters gelesen, solche Argumente, und im Endeffekt ist das auch nur eine Zusammenfassung und mehr nicht. Aber fangen wir mal an. Zuerst wird die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zitiert, und zwar die DGE hält bei einer lacto-ovo-vegetarischen Ernährung für Schwangere, Stillende, Säuglinge und Kleinkinder besonders Sorgfalt für geboten. Also das ist die vegetarische Ernährung. Eine rein pflanzliche, vegane Ernährung wird in Schwangerschaft und Stillzeit sowie im gesamten Kindes- und Jugendalter nicht empfohlen. Punkt. Mehr steht da nicht. Und das ist schon mal kritisch. Ich kann mich nämlich an die Stellungnahme von der DGE sehr gut erinnern, und ich wusste, dass da noch ein bisschen mehr steht. Und dieses Mehr, was da steht, sollte man vielleicht auch noch mit dazu nehmen, weil sonst könnte man wirklich denken, okay, die DGE sagt, vegane Ernährung, Schwangerschaft, Stillzeit, Kinder, Jugendalter wird nicht empfohlen. Aber im direkten Anschluss steht noch, wer sich dennoch vegan ernähren möchte, sollte dauerhaft ein Vitamin B12-Präparat einnehmen, darauf werde ich auch noch zu sprechen kommen, auf eine ausreichende Zufuhr von allem der kritischen Nährstoffe achten und gegebenenfalls angereicherte Lebensmittel und Nährstoffpräparate verwenden. Dazu sollte eine Beratung von einer qualifizierten Ernährungsfachkraft erfolgen und die Versorgung mit kritischen Nährstoffen regelmäßig ärztlich überprüft werden. Und ich finde, dieser Absatz ist enorm wichtig mit zu erwähnen. Vor allem, das ist noch der gleiche Absatz wie das, was zitiert worden ist, bloß einfach mittendrin wurde aufgehört. Und wenn da schon steht, wer sich dennoch vegan ernähren möchte, das heißt, im Endeffekt ist es eigentlich schon möglich. Man muss nur gewisse Sachen beachten. Man sollte besonders Sorgfalt geben. Man sollte sich einen Experten zur Rate ziehen. Und man sollte, ich würde jetzt mal sagen, eventuell Vitamin B12 supplementieren. Das steht da drinnen. Und deswegen empfiehlt die DGE das nicht, weil es halt einfach für viele zu kompliziert ist, beziehungsweise die Gefahren zu groß sind, dass sich gewisse Eltern nicht informieren und dann ihre Kinder halt eben mangelhaft ernähren, weil sie sich nicht vernünftig ernährt haben. Aber nicht, weil es nicht möglich ist. Aber da sieht man mal, was das bedeutet und was da rauskommt, wenn man einfach mal Punkt sein lässt und einfach nicht mehr weitermacht, wobei halt dann eben danach halt wirklich nochmal so ein bisschen ein Zurückrudern kommt. Und von meiner Seite aus ist das sogar mit Abstand der größte Fehler, den dieser Artikel gemacht hat. Ansonsten ist er wirklich gut. Denn zum Beispiel kurz vorher wird auch eine Stellungnahme der American Dietetic Association und der American Academy of Pediatrics zitiert. Und zwar ist die Stellungnahme: die American Dietetic Association hält ebenso wie die American Academy of Pediatrics vegetarische Kostform einschließlich veganer Kost unter der Voraussetzung für alle Lebenszyklen geeignet. Das für die gesamte Dauer der vegetarischen Ernährung mit einer hohen Anzahl von Maßnahmen die sonst eintretende Mangelversorgung vermieden wird. Das ist jetzt alles ein bisschen kompliziert geschrieben, finde ich. Kurz und einfach kann man sagen, wenn man gewisse Sachen beachtet, hier wird gesagt, eine hohe Anzahl von Maßnahmen. Ich finde, es ist gar nicht mal so viel. Wenn man die beachtet, ist eine vegane Ernährung, also auch eine vegane Ernährung neben der vegetarischen Ernährung, für alle Lebenszyklen, also für Schwangere, für Säuglinge, für Kleinkinder, für Jugendliche, für Erwachsene, für Rentner geeignet. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind das für Maßnahmen, vor allem wie hier zitiert wird, hohe Anzahl von Maßnahmen. Eine Seite davor steht geschrieben, vegane Kost, war die Überschrift. Bei einer veganen Ernährung drohen multiple Nährstoffdefizite und auch ein Energiemangel. So kommt es über die Einschränkungen unter der lacto-ovo-vegetarischen Kost hinaus zur Reduktion von Calcium, Jod, Vitamin B2 und Vitamin D. Hinter Vitamin D steht in Klammer übrigens Milch. Also einfach gesagt, diese Nährstoffe sind weniger in pflanzlichen Lebensmitteln vorhanden, laut deren Aussage. Zusätzlich sagt man, dass Vitamin B12 und tierisches Protein mit hoher biologischer Wertigkeit fehlt. In Klammer steht da auch noch gemessen am Aminosäurenmuster. Also geht es eigentlich um die biologische Wertigkeit der essentiellen Aminosäuren. So, und jetzt bin ich dran. Also erstmal verlinke ich dir unten von der Seite mdpi.com, das ist die Veggie-Studie. Da stehen die ganzen Ergebnisse. Das war eine Beobachtungsstudie von vegetarischen, veganen und mischköstlichen Kindern. Und zwar, welche Nährstoffe wie viel zugeführt werden. Und tatsächlich hat man zwischen diesen ganzen Ernährungsformen keinen großartigen Unterschied sehen können. Vitamin D und Vitamin B12 wird oft bei Veganern supplementiert, aber da werde ich auch nochmal drauf eingehen. Und ansonsten kann man dem Artikel mit der Aussage keine Vorwürfe machen, weil die Veggie-Studie ist erst 2019, beziehungsweise das Ergebnis ist erst 2019 rausgekommen und der Artikel ist von 2018. Dazu kommt noch, diese ganzen Nährstoffe, alle die da genannt werden, wirklich ohne Ausnahme, außer die tierischen Proteine, also doch eine Ausnahme, die werden alle den Tieren in Form von Nahrungsergänzungsmitteln ins Futter gemischt. Mineralfuttermittel nennt man sowas. Und ja, auch die Bauern, die ganz, 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 ganz kleinen Bauern, die Bio sind. Ich habe da neulich einen Bericht gesehen, wobei das da halt nicht um vegan oder sonst irgendwas geht, sondern es ging halt um einen kleinen Biobauern. Der war wirklich, das war ein richtig kleiner Bauer. Und selbst da werden Mineralfuttermittel gegeben. Ich kann dir gerne meinen Blogbeitrag unten mal verlinken. Vegan ist unnatürlich und das sind zwei Bilder von Mineralfuttermittellisten. Und wenn man sich die mal genau anschaut, sind alle Nährstoffe, außer die Proteine, in Form von Nahrungsergänzungsmitteln auf diesen Mineralfuttermittellisten gelistet. Ich sage dann immer gerne, Mischköstler konsumieren über tierische Produkte Nahrungsergänzungsmittel auf Umwegen. Also könnte man jetzt in dem Sinne schon mal argumentieren, was ist da so viel schlimmer, wenn ich gewisse Nährstoffe supplementieren muss als Veganer, was ein Mischköstler nicht tun muss, weil er ja die über die tierischen Produkte supplementiert. Aber gut, nichtsdestotrotz möchte ich trotzdem einfach mal auf die ganzen Nährstoffe eingehen. Und das macht mir besonders Spaß. Die DGE empfiehlt bei Calcium 220 bis ungefähr 330 Milligramm vom 1. bis zum 12. Lebensmonat und 600 bis 1200 Milligramm vom 1. bis zum 19. Lebensjahr. Das ist zwar noch ein bisschen besser aufgeteilt, aber ich habe es jetzt einfach mal ein bisschen zusammengefasst, dass man so einen groben Überblick hat. Man könnte also so im Schnitt sagen, so bei Kindern, Kleinkindern, so um die 1000 Milligramm, außer unter einem Lebensjahr, da ist es natürlich dann noch viel weniger. Und da komme ich jetzt auch nochmal auf die Veggie-Studie zu sprechen. Und zwar hat die Veggie-Studie festgestellt, dass mischköstliche Kinder auch viel zu wenig Kalzium konsumieren. Und die veganen Kinder konsumieren auch zu wenig. Aber der Unterschied ist jetzt nicht so großartig. Ich habe die genaue Übersicht jetzt nicht mehr gefunden, aber wenn ich mich nicht ganz täusche, war das bei den veganen Kindern ungefähr ein Drittel an Kalzium zu wenig und bei den vegetarischen Kindern war es ein Viertel zu wenig. Also die veganen Kinder haben noch mehr zu wenig konsumiert, aber viel hat sich das jetzt tatsächlich nicht genommen. Aber in dem Fall geht es ja wirklich darum, es war eine Beobachtungsstudie. Das heißt, es wurde geguckt, wie die Kinder ernährt worden sind. Und soviel ich weiß, war zum Beispiel Mineralwasser nicht mit dabei. Wasser alleine, selbst das Leitungswasser, und da hält es laut den Berliner Wasserbetrieben, enthält das Wasser so im Schnitt ungefähr 100 Milligramm pro Liter. Ich als Erwachsener trinke 2, 3, teilweise 4 Liter. Dann hat man schon mal 100, 200, 300, 400 Milligramm zusätzlich. Und es gibt sogar noch Mineralwasser, die enthalten noch mehr. Und selbst wenn man jetzt sagt, ein Kind trinkt 1 Liter Wasser, wenn es vielleicht hochkommt, dann sind es immerhin noch 100 Milligramm, dass das Kind schon mal an Kalzium zu sich genommen hat. Und dann kommen aber noch viele andere Sachen dazu. Ich habe hier ein paar Beispiele genannt. 10 Gramm Mandeln enthalten etwa 26 Milligramm, 10 Gramm Leinsamen etwa 20 Milligramm, 10 Gramm Amaranth etwa 20 Milligramm, 100 Gramm Zucchini etwa 30 Milligramm, 50 Gramm Haferflocken etwa 21 Milligramm, 50 Gramm Spinat etwa 58 Milligramm, 200 Gramm Karotten ungefähr 66 Milligramm. Wenn man das Ganze zusammenzählt, kommt dann schon ein bisschen was zusammen und das waren ja nur ein paar Beispiele. Wenn man jetzt aber sagt, okay, das könnte vielleicht doch ein bisschen knapp werden, da kann ich jedem diese Alke Litotanium Calcareum empfehlen. Unter anderem gibt es zum Beispiel auch bei DM, gibt es Pflanzendrinks, die enthalten diese Alke. Da steht dann wirklich dann irgendwie sowas wie Reisdrink vorne dran und unten drunter mit Calcium. Und das ist zwar offiziell ein Nahrungsergänzungsmittel, aber es ist einfach nur eine Alge getrocknet, die damit reingegeben wird. Diese Alge kann man unter anderem, Achtung, das ist Produktplatzierung, bei Puror kaufen. Das ist eine absolut tolle Firma, deswegen habe ich Affiliate-Links von denen. Und da kannst du auch diese Calcareum Litotanium kaufen, habe ich auch gemacht. Da deckt man auch gleichzeitig nochmal seinen Jodbedarf so ein bisschen mit ab und die enthält enorm viel Calcium. Also da muss man echt nur wenig davon konsumieren und da hast du schon fast deinen ganzen Tagesbedarf sogar als Erwachsener gedeckt. In dem Sinne ist es auch als Veganer definitiv total einfach und ohne irgendwelche isolierten Nährstoffe aus dem Labor möglich, genügend Kalzium zu sich zu führen. Aber das ist noch nicht alles. Nicht, dass man als Veganer einfach so seinen Kalziumbedarf decken kann mit einfachen Lebensmitteln und ein bisschen halt eben eine Alge dazu und so weiter. Nein, es gibt nämlich unter anderem Studien, die zeigen, dass ein erhöhter Milchkonsum die Gefahr für Osteoporose erhöht. Und das ist ja eigentlich dann im Widerspruch, weil Kalzium soll ja viel in der Milch enthalten sein. Kalzium ist gut für den Knochen. Guter Knochen bedeutet weniger Osteoporosegefahr. Und genau das ist der Gegenteil, nämlich verhindert Milch den Einbau von Kalzium in den Knochen. Viele Veganer behaupten zwar, dass Kalzium aus den Knochen gezogen wird durch Milchprodukte. Das stimmt natürlich nicht. Nichtsdestotrotz muss trotzdem den Knochen über die Jahre hinweg, übers Leben hinweg, immer wieder Kalzium hinzugeführt werden. Und dadurch, dass das Milchprodukte vermindern, umso mehr man Milch konsumiert, deswegen steigt das Osteoporose-Risiko. Und ich kann dir gerne einen Artikel vom Ärzteblatt unten verlinken, da hat es sogar das Ärzteblatt geschrieben und berichtet eben von dieser Studie. Also das sieht man auch, dass es nicht nur ein Hirngespinst von irgendwelchen Veganern ist, sondern dass es auch wirklich schon mittlerweile bei der Schulmedizin angekommen ist. Dann zum Thema Jod, da möchte ich dann automatisch auch gleich noch Omega-3 mit reinnehmen. Und zwar, woher bekommen wir hauptsächlich Jod und Omega-3? Vom Fisch. Und woher bekommt der Fisch sein Jod und sein Omega-3? Von dem, was er isst. Und was isst der Fisch? Die meisten, die kleinsten Fische essen Algen. Das heißt, kleine Fische essen Algen, nehmen so Jod und Omega-3-Fettsäuren zu sich und größere Fische essen halt die kleineren Fische. Aber gut, im Endeffekt ist es trotzdem die Pflanze. Das heißt, das Jod und das Omega-3 aus dem Fisch ist eigentlich pflanzlichen Ursprungs und der Fisch ist nur ein Mittelsmann. Also wieso sollte man Omega-3 und Jod auf Umwegen zu sich nehmen, wenn man es nicht direkt machen kann? Dazu kommt noch, dass wir sowieso einen flächendeckenden Mangel an Jod bei uns in der Gesellschaft hätten. Und deswegen wurde nämlich auch in dem Kochsalz Jod hinzugeführt. Also jeder kennt es ja, dieses Jodsalz. Und es ist nicht einfach nur so von Natur aus, sondern das ist wirklich ein Nahrungsergänzungsmittel Jod, was zu dem Salz hinzugegeben wird, damit man so einen flächendeckenden Mangel beheben kann oder vorbeugt. Also das heißt, Thema Jod, einfach Sushi essen. Veganes Sushi gibt es natürlich auch. Und da wirst du auch feststellen, veganes Sushi schmeckt nicht großartig anders und schmeckt auch, in Anführungsstrichen, nach Fisch. Eigentlich schmeckt der Fisch nach Meer und die Alge schmeckt natürlich dann auch nach Meer. Und daher kommen auch die ganzen Nährstoffe im Fisch. Allerdings kannst du deinen Jodbedarf auch nochmal ein bisschen mit anheben mit Hilfe der Calcareum Litotanium. Das heißt, du hast da auf jeden Fall mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und auch wenn diese Algen immer so eine Art Nahrungsergänzungsmittel sind, vom Gesetz her finde ich nicht, dass es Nahrungsergänzungsmittel sind, beziehungsweise es ist kein Produkt, das unnatürlich ist und aus dem Labor kommt, sondern es ist ja wirklich nur eine Pflanze, die getrocknet ist. Ja, dann kommen wir zu Vitamin B2, Riboflavin auch genannt. Erwachsene benötigen ungefähr 1,2 bis 1,5 Milligramm. Kinder benötigen etwas mehr. Fangen wir mal an. 100 Gramm Mandeln etwa 1,1 Milligramm. 100 Gramm Hefeflocken etwa 0,6 Milligramm. 100 Gramm Champignons etwa 0,4 Milligramm. 100 Gramm Erbsen etwa 0,24 Milligramm. 100 Gramm Linsen etwa 0,2 Milligramm. 100 Gramm Kürbiskerne etwa 0,13 Milligramm. 100 Gramm Brokkoli etwa 0,12 Milligramm. Und so weiter und so fort. Zwischen pflanzlichen und tierischen Vitamin B2 kann man nicht großartig unterscheiden, weil im Endeffekt ist das Vitamin B2, was im Tier ist, auch pflanzlichen Ursprungs. Übrigens ist es bei allen Vitaminen so, außer Vitamin D, aber dazu komme ich noch. Alle sind pflanzlichen Ursprungs, weil Vitamine essentiell sind, das heißt Organismen, lebende Organismen wie Menschen, Tiere, wir gehören ja zu den Tieren, wir Menschen, können Vitamine nicht selber produzieren. Auch hier kann man dann natürlich dann sagen, dass Tiere nur die Mittelsmänner von Vitaminen sind. So eine Art Kühlschrank oder Aufbewahrungsbehälter oder so könnte man das nennen. Ja, und dann komme ich dann auch gleich zum Vitamin D, weil ich das gerade angesprochen habe. Und zwar ist Vitamin D eigentlich gar kein Vitamin, sondern eher ein Hormon. Beziehungsweise ist Vitamin D eine Art Vorstufe, aber unser Organismus wandelt das halt eben in das Vitamin D um, das ein Hormon ist, und dann kann unser Organismus damit was anfangen. Das heißt, dieser Nährstoff ist auch nicht essentiell. Unser Organismus kann den selbst produzieren. Aber leider ist es nicht ganz so einfach, weil unser Lebensstil verhindert es doch sehr, dass wir überhaupt Vitamin D produzieren oder meistens halt eben viel zu wenig Vitamin D produzieren. Denn damit unser Organismus Vitamin D produzieren kann, benötigt er UVB von der Sonne, die Strahlung, und Cholesterin, aber das HDL und nicht das LDL, welches aus den Tieren kommt. Und da ist es nicht ganz so einfach, da empfehle ich dir mal meine Blogbeiträge anzugucken, die verlinke ich dir gerne unten, das sind meine Selbstversuche, findest du aber ganz einfach auf meiner Webseite unter Blogbeiträge und dann Selbstversuche und dann Vitamin D. Lest dir das alles mal ein bisschen genauer durch, das ist alles nicht ganz so einfach, also man schafft es ohne Supplementierung, aber man muss schon wissen, was man da tut, weil das mit der Sonne natürlich auch nicht ganz so einfach ist, dass man sagt, na gut, ich gehe jetzt ein bisschen in die Sonne, kurzes Hemd und sonst irgendwas und dann ist das Thema gegessen. Ganz so einfach ist es leider dann doch nicht. Ansonsten gibt es tatsächlich so gut wie keine Pflanzen, die Vitamin D enthalten. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, die ganz, 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 ganz wenig Vitamin D enthalten, dass es keine nennenswerten Mengen sind. Oder es gibt sogar angereicherte Pilze, spezielle Vitamin D-Pilze kann man die nennen. Mir hat das ein Hersteller erklärt, die werden durch eine Maschine gefahren, da ist so eine Lampe. Ich vermute mal, das ist eine Lampe mit UVB. Und dann fängt der Pilz an, enorme Mengen an Vitamin D selbst zu produzieren. Und dementsprechend sind da auch enorm viele Mengen an Vitamin D vorhanden. Allerdings finde ich jetzt diese Methode nicht so ganz alltagstauglich, weil man dann doch relativ viele von diesen Pilzen essen muss und die sind auch nicht gerade billig. Nichtsdestotrotz möchte ich aber wieder das von vorhin erwähnen. Was ist daran so schlimm, wenn man Vitamin D supplementieren muss, wenn man es doch auch über die tierischen Produkte in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu sich nimmt, obwohl die Tiere es ja theoretisch auch selbst produzieren könnten, aber die Tiere leben ja auch meistens im Stall oder sind halt eben auch nicht so viel in der direkten Sonne, also genauso wenig wie wir Menschen, also können die auch nicht genügend Vitamin D produzieren. Ein gutes Beispiel ist, wenn ein Kind im Krankenhaus auf die Welt kommt, kommt, wird erstmal Vitamin D gegeben. Wenn du das erste Mal zum Kinderarzt gehst, wird dem Kind Vitamin D gegeben. Generell empfiehlt der Kinderarzt im ersten halben Lebensjahr, zumindest mindestens im ersten halben Lebensjahr, Vitamin D dem Kind zu supplementieren. Und dabei spielt es keine Rolle, wie du dein Kind ernährst, also ob vegetarisch, vegan oder mischköstlich. Das heißt, es ist eindeutig, dass wir ein allgemeines Problem an Vitamin D in unserer Gesellschaft haben und nicht nur die Veganer zu wenig Vitamin D haben. Oder man macht es so wie ich, besorgt sich einfach eine Lampe, die UVB enthält, legt sich regelmäßig unter die Lampe, so ist man nicht abhängig von der Tageszeit, von der Jahreszeit, vom Sonnenstand, von dem, wie die Luft ist und so weiter und so fort. Aber lest ihr am besten einfach meine Blogbeiträge durch, dann ist tatsächlich alles nicht so einfach. Also man sollte es nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber theoretisch ist es trotz unserem Lebensstil möglich, an mehr als genug Vitamin D ranzukommen, ohne zu supplementieren. Und das als Veganer. Und als nächstes kommen wir jetzt zum Thema Vitamin B12. Vitamin B12 ist genauso wie Vitamin D ein allgemein gesellschaftliches Problem. Also auch sehr viele Mischköstler haben einen Mangel. Ach ja, wenn du schon mal mittlerweile auf meinem Blogbeitrag vorbeigeguckt hast, vegan ist unnatürlich, wird dir vielleicht aufgefallen sein, dass Vitamin B12 beim Rindermineralfuttermittel fehlt. Da steht aber Kobalt mit dabei und Kobalt ist ein Kernbestandteil von Vitamin B12. Ansonsten ist es auf jeden Fall ein totaler Trugschluss zu behaupten, dass Vitamin B12 ausschließlich in tierischen Produkten vorkommt. Das steht zwar jetzt in beiden Artikeln nicht drinnen, aber natürlich wird es ein bisschen kritisiert und es stimmt tatsächlich, es ist ein großer Kritikpunkt, aber ja, wie schon erwähnt, nicht nur bei der veganen Ernährung, sondern auch bei Mischköstlern. Aber es ist auch als Veganer möglich, über natürliche Quellen, also nicht Supplementierung, an Vitamin B12 zu kommen. Auch hier gibt es einen Selbstversuch dazu, aber da musst du echt wissen, was du tust. Genauso wie bei Vitamin D. Also wenn ihr wirklich ohne Supplementierung, vor allem als Veganer, das möchte ich jetzt hier wirklich nochmal betont haben, wenn du nicht supplementieren möchtest und das so machen möchtest wie ich, ich benutze die Chlorella, kann ich dir auch gerne unten verlinken. Die von Pure Raw ist echt gut. Die können auch einen gewissen Gehalt an Vitamin B12 garantieren und die Chlorella hat nachweislich bioverfügbares Vitamin B12. Teil 3 von dem Blogbeitrag wird diese Woche auf jeden Fall noch kommen und da siehst du mein Ergebnis. Also ich bin der lebende Beweis, dass es definitiv funktioniert, aber ich muss mich da echt wiederholen. Ich weiß, was ich tue. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, such dir einen Experten. Du kannst auch gerne zu mir kommen. Ich bin ja ein Experte auf dem Gebiet. Und mit professioneller Hilfe ist es theoretisch möglich, ohne Nahrungsergänzungsmittel bzw. ohne diese isolierten Nährstoffe aus dem Labor an Vitamin B12, Vitamin D zu kommen. Da möchte ich aber nochmal kurz erklären, was Vitamin B12 ist bzw. woher das kommt. Weil viele sagen ja immer, Vitamin B12 kommt ausschließlich in tierischen Produkten vor und das ist halt einfach falsch. Weil Vitamin B12 ist ein Vitamin, welches von Mikroorganismen gebildet wird. Diese Mikroorganismen leben unter anderem halt eben auch im lebenden Organismus, meistens im Dickdarm. Sie kommen auch im Kot vor, leben auch in Gewässern und leben im Boden, in der Erde. Und dort ist auch überall Vitamin B12 vorhanden. Und deswegen kann dann so eine Alge wie Chlorella, die synthetisiert dieses Vitamin B12 und macht es wirklich gut verfügbar. Und so kommt überhaupt die Chlorella an Vitamin B12. Also sie bildet das nicht selber, sondern sie nimmt es auf, synthetisiert es mithilfe von dem Mikroorganismus, der in dem Wasser lebt und der dieses Vitamin B12 produziert. Aber ansonsten, wie schon erwähnt, was ist daran so schlimm, wenn man jetzt sagt, ich supplementiere Vitamin B12 als Veganer? So viel unnatürlicher ist es ja nicht, weil die Tiere kriegen es ja auch supplementiert. Und es ist Vitamin. Lebewesen können es nicht selber produzieren. Das heißt, du als Mensch, wenn du tierische Produkte konsumierst, supplementierst du auch dieses Vitamin auf Umwegen. Als nächstes und das letzte, was da in diesem Artikel genannt worden ist, waren die tierischen Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit gemessen am Aminosäuremuster. Was ist das überhaupt? Ich glaube, die meisten haben das so gar nicht verstanden. Und zwar nennt man das die biologische Wertigkeit der essentiellen Aminosäuren. Essentielle Aminosäuren sind diese Aminosäuren, die unser Organismus nicht selber bilden kann. Das heißt, wir müssen von diesen essentiellen Aminosäuren alle in ausreichenden Mengen über die Nahrung zu uns nehmen. Und da ist es tatsächlich so, dass tierische Proteine, aber freut euch nicht so früh, liebe Mischköstler, tierische Proteine besser sind, beziehungsweise besser alle essentiellen Aminosäuren abdecken. Bei Pflanzen ist es meistens so, dass immer irgendwo eine essentielle Aminosäure zu wenig vorhanden ist. Aber wenn man alle Pflanzen nimmt, also alle Pflanzen, die jetzt im normalen Supermarkt erhältlich sind, gibt es keine einzige Aminosäure, die speziell irgendwie in allen Pflanzen mangelhaft bzw. zu wenig vorkommt. Das heißt, die einen Pflanzen, die haben halt von den einen Aminosäuren mehr und von den anderen weniger. Dafür ist es bei den anderen Pflanzen genau umgekehrt. Und wenn man diese zwei Pflanzen, zum Beispiel Erbsen und Reis, miteinander kombiniert, dann hat man alle essentiellen Aminosäuren in guten Mengen verfügbar. Das heißt, durch Kombinieren von pflanzlichen Lebensmitteln kannst du die Qualität der biologischen Wertigkeit der essentiellen Aminosäuren enorm erhöhen und locker mit der Wertigkeit der essentiellen Aminosäuren von pflanzlichen Proteinen mithalten. Also, wer mit Aminosäuren nichts anfangen kann, Aminosäuren sind sozusagen die Hauptbestandteile von Proteinen. Eine Aneinanderkettung von Aminosäuren bilden ein Protein. Und genau an diesem Punkt sind natürlich auch viele Denkfehler bei den meisten Mischköstlern oder die halt eben vegane Proteine schlecht reden, weil man dabei vergisst, wenn wir tierische Proteine zu uns nehmen, also wenn es keine menschlichen Proteine sind, ähneln die nur unserem menschlichen Protein, aber sind nicht genau gleich. Das heißt, unser Organismus muss dieses Aminosäurenprofil eh zerlegen und menschliches Protein daraus basteln, also ein menschliches Aminosäurenprofil daraus basteln. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob das jetzt aus einem einzigen Lebensmittel kommt oder ob das jetzt zwei, drei Lebensmittel sind. Also ob ich jetzt ein Rindersteak esse oder ob ich jetzt Erbsen und Reis esse, spielt keine Rolle, weil die Aminosäuren müssen eh alle einzeln zerlegt werden und dann zum menschlichen Protein zusammengebaut werden. Und da ist es tatsächlich nur wichtig, dass einfach allgemein über die Ernährung alle essentiellen Aminosäuren abgedeckt sind. Und das ist locker machbar. Und über die Menge der Proteine brauchen wir lange nicht mehr reden. Also da kommen ja auch immer wieder die Leute an, aber, das sind doch viel zu wenige. Guck dir einfach mal meinen Vegan für Anfängerkurs an. Da ist nämlich am Schluss ein Beispielernährungsplan und bei 1700 Kilokalorien ist dieser Beispielernährungsplan gerade mal bei 73 Gramm Proteine. Und da ist kein Soja dabei, da sind kaum Hülsenfrüchte dabei, da ist kein Proteinpulver mit dabei, sondern es ist hauptsächlich Gemüse und Obst. Okay, dann Omega-3, das hatte ich zwar schon angesprochen, aber ich möchte nochmal auf DHA und EPA eingehen. Oft wird behauptet, euch Veganern fehlt DHA und EPA. Das sind übrigens Bestandteile, also Fettsäuren aus den Omega-3-Fettsäuren. Und oft wird halt behauptet, dass ein Mensch viel zu wenig davon bekommt, wenn er es aus pflanzlichen Lebensmitteln bezieht. Allerdings, woher kommen denn die DHA und EPA-Fettsäuren? Die kommen aus dem Fisch. Und wie ihr vorhin schon erwähnt, kommen die aus den Algen. Wenn man es sich jetzt ein bisschen einfacher machen möchte mit den Fettsäuren, kann man sich ein DHA-Algenöl besorgen. Das kann ich dir gerne auch unten mal verlinken, findest du aber auch in jedem Reformhaus. Wenn die das da nicht haben, frag einfach mal nach dem DHA-Algenöl und die können das bestellen, kostet keinen Cent extra. Da brauchst du auch nur ein paar Tropfen, immer schön kühl im Kühlschrank aufbewahren. Wenn du das alleine benutzt, hält es fast ein halbes Jahr. Ansonsten kannst du deinen Omega-3-Bedarf aber auch mit Leinsamen, Walnüssen, Leinöl und so weiter abdecken. Ja, damit werden dann alle Nährstoffe aus diesem Artikel, die kritisiert werden, abgedeckt. Ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Abschließend habe ich dann bei dem Artikel auch noch gefunden, unter veganer Kost für Kinder und Jugendliche sind Beratung und Begleitung der Familie in Kooperation von Kinder- und Jugendarzt und Ernährungsfachkräften notwendig. Eine gute Compliance ist zwingend erforderlich. Die gute Compliance, Ernährungsfachkraft, hast du mit mir? In dem Satz finde ich jetzt, steht nichts davon, dass davon abgeraten wird, dass es schädlich ist, sondern einfach, dass man informiert sein sollte und sich mit Experten kurzschließen sollte. Aber jetzt habe ich ja noch einen zweiten Artikel und in dem zweiten Artikel habe ich im Endeffekt eigentlich auch nur das Gleiche gefunden. Da wird nur noch ein zusätzlicher Nährstoff erwähnt, der beim anderen irgendwie, habe ich ihn zumindest nicht gefunden, nicht erwähnt wurde. Zink ist ein essentielles Spurenelement, das für multiple Stoffwechselprozesse als strukturelles, regulatorisches und katalytisches Ion benötigt wird und unter anderem immunmodulatorische und antioxidative Funktionen besitzt. Zink ist in Rindfleisch, Käse, aber hier steht auch Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten und Nüssen enthalten. die alimentäre Zinkaufnahme bei vegetarischer und insbesondere veganer Ernährung liegt unter der von omnivoren Ernährung. Grund hierfür ist die schlechtere Bioverfügbarkeit von Zink aus pflanzlichen Lebensmitteln. Also da steht ja gleichzeitig dann schon drinnen, dass du als Veganer auf jeden Fall auch an Zink kommst, aber die Bioverfügbarkeit eben schlechter ist. Gleichzeitig steht aber noch ein bisschen weiter unten, ich zitiere: Mit Beginn der Beikosteinführung sollte auf den erhöhten Zinkbedarf aufgrund der geringeren Bioverfügbarkeit aus pflanzlichen Quellen durch den Phytatgehalt geachtet werden. Durch Lebensmittelzubereitungen wie Einweichen und Keimen sowie die Zugabe von organischen Säuren aus Zitronenfrüchten kann die Bioverfügbarkeit von Zink gesteigert werden. In einer Übersichtsarbeit zum Zinkstatus von vegetarischen Frauen in der Schwangerschaft konnte zwar eine verminderte Aufnahme im Vergleich zu omnivoren Frauen deutlich gemacht werden, jedoch gab es hinsichtlich des schwangeren Outcome zu omnivoren Frauen keine Unterschiede. Also das heißt im Endeffekt, ja, wenn man diese kleinen paar Sachen beachtet, und das ist ja echt nichts Besonderes, also einweichen, ankeimen, Zitrusfrüchte kombinieren, dann hat man schon die Bioverfügbarkeit erhöht und das Thema ist erledigt. Weiter unten steht dann auch noch Empfehlung zur Zinkzufuhr. Bei veganer Ernährung kann durch Zubereitungsverfahren die Bioverfügbarkeit von Zink verbessert werden. So viel zum Thema Zink. Also im Endeffekt sagt der Artikel, ja, pass auf, Zink könnte ein kritischer Nährstoff sein, aber wenn du das und das machst, und ich finde, das sind wirklich Lappalien, das ist echt kein Akt, einweichen, ankeimen, Zitrusfrüchte kombinieren, das ist doch jetzt keine großartige Arbeit, und dann hat sich das Thema Zink total erledigt. Als Fazit steht da auch nochmal Fazit für die Praxis. Die Anzahl der Menschen, die sich für die vegetarische und vegane Ernährung entscheiden, wächst stetig. Es gibt gute Evidenz für eine Reihe von gesundheitlichen Vorteilen. Merke, eine Reihe von gesundheitlichen Vorteilen durch eine fleischlose Ernährungsweise, besonders für Erwachsene. Nächster Punkt, wichtig für die sichere Umsetzung vegetarischer Ernährungsformen in Schwangerschaft, Stillzeit und früher Kindheit sind gute Kenntnisse über den Bedarf und die Zufuhr der kritischen Nährstoffe, die durch das vorliegende Positionspapier gegeben werden sollen. Gut, das vorliegende Formular, das war jetzt das, was ich so im Endeffekt ein bisschen zerlegt habe und argumentiert habe. Der nächste Punkt, die Gefahr von schweren Vitamin B12-Mangelsymptomen bei Säuglingen, von schwangeren und stillenden Müttern mit veganer Ernährung ohne Vitamin B12-Nahrungsergänzung ist nachweislich besonders hoch. Da steht aber nur, die Gefahr ist nachweislich besonders hoch. Kein Muss, nicht gegeben unbedingt, sondern die Gefahr ist einfach nur hoch. Durch die Notwendigkeit einer Nahrungsergänzung, unzureichende Studienlage und uneinheitliche Dosierungsangaben für eine sichere Vitamin B12-Zufuhr kann die vegane Ernährung für schwangere, stillende und junge Kinder von der Ernährungskommission der ÖKGJ derzeit nicht empfohlen werden. Das ist so ein österreichischer Artikel gewesen. Daher sind weiterführende Studien und Untersuchungen zu diesem Thema dringend erforderlich. Also das sagt schon alles. Im Endeffekt wissen sie noch nicht so ganz genau, was Sache ist, müssen es alles noch ein bisschen weiter untersuchen. Und dadurch, dass sie sich halt da noch nicht so ganz so sicher sind, Untersuchungen noch nötig sind und so weiter, wird halt erstmal davon abgeraten. Nächster Punkt, klar abzulehnen sind noch restriktivere pflanzliche Ernährungsformen wie die makrobiotische, rohköstliche oder frutarische Ernährung. Wobei ich jetzt rohköstlich jetzt nicht dazu nehmen würde. Aber da muss man sich schon enorm gut auskennen, wenn man sich jetzt auch noch rohköstlich, vor allem kleines Kind rohköstlich, da wird schon ein bisschen kritisch und schwer. Ich habe das Ganze dann auch nochmal zusammengefasst, das Fazit. Punkt 1, vegan zeigt gesundheitliche Vorteile. Punkt 2, man muss wissen, was man tut, beziehungsweise einen Experten zu Rate ziehen. Punkt 3, wegen Vitamin B12 wird vegan nicht empfohlen, aber weitere Studien sind noch nötig. Thema wieder B12 hatte ich ja eben bereits erklärt. Punkt 4, hier wird nicht vegan abgelehnt, sondern noch strengere Ernährungsformen werden abgelehnt. Und kurz gesagt, dieser Artikel thematisiert die Gefahren und Risiken, aber generell spricht nichts gegen eine vegane Ernährung. Ja, und dann war's das auch mit der heutigen Podcast-Episode. Ich hoffe, die hat dir gefallen. Kannst du gerne mal kommentieren, wenn du noch Fragen hast, schreib mich einfach an. Wenn es dir gefallen hat und auf iTunes du hörst, gib mir 4 Sterne. Ansonsten guck gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Blogbeiträge, alles kannst du unten kommentieren und dann hoffe ich, du schaltest beim nächsten Mal wieder ein. Mach's gut, ciao, dein Stefan.